Selbstüberwindung. Das freie Ausleben seiner Persönlichkeit ist ein Postulat des modernen Menschen geworden. Jeder glaubt sich zu solchem Ausleben berechtigt. Ja, ich lernte manchen Menschen kennen, der sich dazu verpflichtet fühlte. In schroffem Gegensatz zu diesen Auffassungen steht die Forderung, die schon zu allen Zeiten von jenen erhoben wurde, die ihre Mitmenschen lösen wollten aus irdischer Gebundenheit, um sie zum Glück der eigenen Erfahrung in der Geisteswelt zu führen. Es wird da gefordert, dass der Strebende vor allem lernen müsse, sich selbst zu überwinden. Und die paradox klingende Mahnung lautet, nur der kann zu sich selber kommen, der sich selbst überwunden hat. Scheinbar gibt es keine Brücke, die über die Kluft zwischen diesen Gegensätzen trägt, und doch ist hier Bedürfnis und Erkennen nur dann für immer geschieden, wenn der Worte Deutung beides scheidet. Solange das Bedürfnis, sich auszuleben, eng begrenzt bleibt auf irdisch-physisches Erleben, ist es wahrlich nicht zu vereinen mit der geistig geforderten Pflicht zur Selbstüberwindung. Ebenso aber bleibt auch Selbstüberwindung unerfüllbare Forderung, solange die irrige Deutung besteht, als handle es sich hier um eine Abtötung seiner selbst, um eine Verneinung seines Selbsterlebens. Letzten Endes ist die Forderung der Selbstüberwindung nichts anderes als eine Erkenntnisfrucht, die noch von allen gepflückt wurde, denen es nicht genügte, sich nur im irdisch-physischen Bereiche zu erleben, die sich vielmehr auch dort ausleben wollten, wo sie die innerste Seinsbegründung ihrer selbst erahnten. Das Bedürfnis, sich auszuleben, wird keineswegs negiert. Es wird ihm vielmehr in erweitertem Maße entsprochen und so die Erkenntnis erlangt, dass vollkommenstes sich ausleben nur erreichbar ist, nachdem überwunden wurde, was solches höchste Ausleben hindert. Wer freilich alle Möglichkeit des Selbsterlebens nur im physischen Dasein gegeben wähnt, der handelt aus seinem Irrtum heraus konsequent, wenn er sich darauf beschränkt, sich allein im physischen ausleben zu wollen. Denn er weiß nicht, dass sein Bedürfnis nach reichem Selbsterleben weit über die Bereiche irdischen Erlebens hinausweist. Um dieses Bedürfnis zu verstehen und in seine höchste Bahn lenken zu können, muss man sich darüber klar geworden sein, was die gesamte Wirklichkeit des Menschen ausmacht. Man darf sich nicht damit bescheiden, nur das physisch Wahrnehmbare zu betrachten. Nur als Erzeugnis der Erde angenommen, ist wahrlich der Mensch nichts anderes als ein absonderliches Tier mit allen Eigenschaften eines Tieres. Fast scheue ich mich, ihn auch nur ein höheres Tier zu nennen. Es handelt sich hier durchaus nicht nur um den Leib, sondern auch um die Psyche des Tieres. Dieses Tier aber wurde, im Gegensatz zu anderen Tieren, zum Manifestationsobjekt einer geistigen Potenz, so dass im Laufe der Jahrtausende auch die Psyche dieses Tieres durch Influenzwirkung erweitert und erhöht wurde. Trotzdem aber blieb die tierische Art erhalten und könnte, auch wenn sie in ihrer Einzelform ewig währen würde, in aller Ewigkeit niemals vergeistigt, das heißt also in Geistiges umgewandelt werden. Ebenso kann auch die geistige Potenz, die sich in dieser Tierform manifestieren will, in Ewigkeit nicht zur Vertierung gelangen. Hingegen ist diese geistige Potenz an einen Organismus gebunden, einen Organismus subtilster, unsichtbarer Art, der, wenn auch nicht außer oder überkosmisch, so doch wahrhaftig überirdisch zu nennen ist, da er aus einer Substanz besteht, die wohl die Erde durchdringt, keineswegs aber zu den integrierenden Substanzen des Planeten Erde gehört. Es handelt sich hier um den kosmisch-geistigen Menschen in seiner erdnächsten Form, durch dessen Einwirkung erst aus dem Erdentier, in dem er sich manifestiert, der Erdenmensch wird. Nun ist zwar der kosmische Geistesmensch erdnächster Form aufs engste mit seinem Manifestationsobjekt, dem Erdenmensch-Tiere, verbunden, solange dieses Tieres Erscheinung auf Erden währt. Allein diese Verbindung kann für den Geistmenschen ebenso Ursache der Freude wie furchtbarster Höllenqual sein. Denn sein Drang, sich zu manifestieren, kann ebenso durch das Erdentier gefördert wie behindert, ja völlig eliminiert werden. Der gegebenen Norm nach ist der Erdenmensch nur im Bewusstsein der durch Influenz des Geistmenschen mehr oder weniger gehobenen Tierheit. Das gilt für Gelehrte und Ungelehrte, für Junge und Alte, für Mächtige wie für Bettler. Es ist jedoch möglich, die Norm zu durchbrechen, so dass der Erdenmensch als dann nicht mehr nur im Bewusstsein der Tierheit, sei diese auch noch so hoch differenziert, sondern zugleich im lichtdurchfluteten Bewusstsein des Geistesmenschen steht. Das aber lässt sich nur erreichen nach Erfüllung jener Vorbedingung, die von den Erleuchteten aller Zeiten Selbstüberwindung genannt wird. Aber dieses Wort darf nicht irrige Ausdeutung erfahren, und der aus dem Tierbewusstsein verlangende Erdemensch darf nicht etwa glauben, es werde von ihm gefordert, dass er aller Tierheit, die ja dem Geist des Menschen nötig ist, will er sich auf Erden manifestieren, fortan entsagen solle. Abtötung des Tierischen ist ein Verbrechen. Einerlei, ob solche Abtötung nur bis zur Lähmung der Tierheit erfolgt oder zur Selbstvernichtung des Tieres führt. Der Asket, der sein Tierisches peinigt, weil es ihm nicht zu Willen ist, darf sich in keiner Weise erhaben dünken über den Selbstmörder, der mit einem Schlage sein Tierisches vernichtet, denn er handelt nur weniger konsequent, aber keineswegs weniger verwerflich. Gefordert wird nur Überwindung aller Strebungen des Tieres, die erfülltermaßen der Manifestation des Geistes Menschen im Wege stehen. Gefordert wird, dass das Tierbewusstsein sich selbst als solches erkennt und über sich selbst hinaus verlangt. Das allein ist rechte Selbstüberwindung. Was daraus resultieren kann, ist die Vereinigung des tierischen Bewusstseins mit dem Bewusstsein des Geistesmenschen zu einer homogenen Einheit für Zeit und Ewigkeit. Dann hat wahrhaftig der Tod seinen Stachel verloren, denn im Bewusstsein seiner Identität geht der so geeinte neue Mensch aus diesem Erdenleben in die Welt des substanziellen reinen Geistes ein. Sich selbst schuf der Tiermensch Erlösungsmöglichkeit, zugleich aber wurde der Geistesmensch von ihm erlöst, befreit aus der Pein der Behinderung durch das Tier, das ihm nun auf Erden willig dient und durch sein Seelisches vereint bleibt in unlöslicher Vereinung. Wenn aber diese Vereinung hier auf Erden nicht erfolgt, dann können Äonen vergehen, bevor die Seele, die das Menschtier überlebt, einst fähig wird, in dem ihr ewiges Eigenleben verleihenden Geistesmenschen zu Bewusstseinseinung aufzugehen. Zu allen Zeiten gab es Menschen dieser Erde, die schon während ihres Erdenlebens das Tier dem Gotte, das Menschtierbewusstsein dem Bewusstsein des Geistesmenschen in sich vereinigt hatten und alles geistige Wissen, das noch, wie immer auch vermengt mit mancher Zutat unberufener, heute auf Erden zu finden ist, ging einst von solchen Menschen aus, denn niemals sprach die Gottheit anders zu der Erdenmenschheit als durch den Menschen. Alles aber, was jene zu sagen hatten, die aus dem Geistesmenschentum lehren durften, da sie in ihm bewusst geworden waren, half immer nur denen, die sich bewegen ließen, gesammelten Willens danach zu streben, Selbstüberwindung im hier bezeichneten Sinne zu üben. Kein Mensch kann den anderen erlösen, aber wer den Weg zur Erlösung weiß, der kann ihn anderen zeigen. Sie zu bestimmen, dass sie ihn auch gehen wollen, hat er weder Macht noch Recht. Und wahrlich, schwer wird es dem Erdemenschen, sich einzugestehen, dass er vorerst noch allein im Tierbewusstsein lebt. Schwer wird es vor allem den Selbstgerechten, die längst ihr Heil in irgendeinem Religionssystem gefunden glauben, schwer wird es denen, die sich reich wähnen im Geiste, weil ihr Scharfsinn alles zu zerdenken weiß. Ich könnte sehr wohl verstehen, wenn diese Selbstbehinderten meine Worte schmähten, statt die Probe auf ihre Wahrheit zu wagen. Festgefroren wie Radspuren auf schlechten Wegen im Winter sind die Denkgeleise in vielen Gehirnen. Aber nach ewigem Gesetz wird keiner sein Schicksal mehr ändern können, sobald er die Erde dereinst verlassen muss. Jetzt, in dem Augenblick, in dem du diese Worte liest, ist die Zeit der Selbstbesinnung für dich gekommen. Jetzt kannst du dich noch entscheiden und bist deiner Entschlüsse Herr. Wertlos für dich aber bleibt den Wägen meiner Worte, solange du nicht mit aller Kraft danach handeln magst. Klug wirst du tun, dein Vorurteil nicht zu beachten, denn erst dann bist du urteilsfähig, wenn deine Selbstüberwindung auch dich einst von der Herrschsucht deiner Tierheit befreite und du eingegangen sein wirst in das Bewusstsein deines Geistesmenschen. Du sollst nicht mich und meine Worte, sondern deinen Irrtum überwinden, der in dir selbst seine Ursache hat.